Zeit. Vielleicht kennt ihr das bei meinen Predigten. Ich predige irgendwie sehr oft über diese Zeit mit dem Volk Israel oder den Königen. Und jetzt ist es schon wieder soweit. Das Volk gibt es ja seit Ägypten in dieser Form, dass die immer mehr geworden sind nach Abraham, Isaak, Jakob und Josef. Dann sind sie durch die Wüste gegangen, kamen nach ein paar Umwegen irgendwann ins Land Kanaan. Zeit von Josua, Eroberung, Zeit der Richter und dann Samuelbücher, Königebücher, Chroniken. Und ich möchte mir mit euch heute einen Text angucken, der im ersten Chronikbuch steht. Eine Chronik ist eine geschichtliche Erzählung, in der die Ereignisse in zeitlich genauer Reihenfolge aufgezeichnet werden, habe ich gelesen. Also in der Chronik geht es wirklich besonders auch darum, akkurat zu sein in dem, was so geschrieben wird. Der Tempelbau ist ganz besonders erzählt in den Chronikbüchern. Das ist ein großer Schwerpunkt. Und heute möchte ich mir mit euch eine Geschichte angucken, die im Vorfeld des Tempelbaus steht. Also als es den noch nicht gibt, der wurde ja von Samuel gebaut. Was gab es vor dem Tempel? Wie hieß das Ding? Stiftshütte, genau. Ein paar Leute haben es gemurmelt, ich habe es gerade so gehört. Was stand da drin? Das Wichtigste, was da drin war? Bundeslade, genau. Die Bundeslade. Das war, man könnte sagen, das sichtbare Zeichen von Gottes Gegenwart. Da war ja nicht Gott drin. Also andere Völker haben zum Beispiel gedacht, da in diesem Kasten, da ist der Gott von den Israeliten drin. War ja nicht so. Das war ja nur ein Zeichen von Gottes Gegenwart. Und es war auch der Aufbewahrungsort von den Gesetzestafeln, von den steinernen Tafeln, die Mose bekommen hat von Gott. Ich habe hier mal ein Bild mitgebracht, wie sie ausgesehen haben könnte. Also, man kann es nicht so genau wissen. Es gibt auch verschiedene Bilder, aber die sehen alle relativ ähnlich aus. So ungefähr könnte die Bundeslade ausgesehen haben. Und ich möchte mir mit euch ein bisschen die Wanderung der Bundeslade angucken, bevor ich zu diesem Text in 1. Chronik 16 komme. Das ist jetzt also erstmal für alle, die gerne ein paar Fakten haben wollen, die irgendwas haben wollen, wo sie wirklich tief reingehen in bestimmte Abläufe in der Bibel. Und jetzt gucken wir uns die Bundeslade an. Die ist gewandert. Nachdem die Israeliten erstmal nach Israel gekommen sind, blieb diese Bundeslade ganz lang in der Mitte von dem Land, in Shilo oder Silo. Und in 1. Samuel 4 bis 7 in den Kapiteln wird dann beschrieben, wie die Philister gegen das Volk Israel kämpfen und wie sie die Bundeslade erbeuten. Und sie tragen sie so vor sich her wie so eine Kriegstrophäe. Und das findet Gott nicht so gut. Und dafür werden sie bestraft. Also die gehen dann nach, über eben Esa gehen die nach Afek und dann gehen sie darunter nach Aschdod. Die stellen die Bundeslade in ihrer Hauptstadt in den Tempel von ihrem Gott. Und vielleicht kennen manche von euch die Geschichte, wo die Bundeslade zu den Füßen von dem Gott gestellt wird und am nächsten Morgen liegt er so, ist er umgefallen und liegt zu den Füßen der Bundeslade. Und dann haben sie den wieder aufgestellt und am nächsten Morgen lag der wieder und war sogar noch zerbrochen. Und seitdem haben sie sich da nicht mehr so richtig hingetraut und haben die Bundeslade schnell weitergeschickt. Also die hatte echt Macht. Und nicht nur das, die Leute wurden auch körperlich bestraft. Die hatten ganz schlimme Beulen an ihrem Körper, die ganz schmerzhaft waren. Also die Moral von dieser Geschichte ist, Gott ist heilig. Gott lässt sich nicht einfach herumtragen, wie die Menschen das so wollen, sondern Gott möchte respektiert werden. Nach 7 Monaten insgesamt im Land der Philister, hier links von dieser gestrichelten Linie, wurde die Bundeslade wieder zurückgegeben. Und die Weisen und Magier und so in diesem Land haben gesagt, schickt die nicht einfach so zurück, sondern gebt noch ein Geschenk dazu. Und dann haben die so 5 goldene Beulen gemacht, die waren bestimmt sehr wertvoll, und noch Mäuse, auch aus Gold, die sie gegossen haben, die das symbolisiert haben, dass die Mäuse von Gott geschickt wurden als Strafe. Und die haben dann diese Krankheit mit den Beulen verbreitet unter den Philistern. Also ganz, ganz verrückt. Und dann wurde die Bundeslade nach Bet Shemesh gebracht. Hier unten. Dort wurde sie leider nicht mit dem gebührenden Respekt behandelt. Zwar haben sich die Leute sehr gefreut, dass ihre Bundeslade das Zeichen der Gegenwart Gottes wieder da ist. Aber sie haben die Bundeslade anscheinend berührt und sogar hineingeschaut, um zu gucken, ob die Gesetzestafeln noch da sind. Und das durfte man nicht. Das war zu heilig und es stand im Gesetz, dass man das nicht darf. Und sie haben es trotzdem getan. Und auch sie wurden dafür bestraft. Und ja, da mussten wohl 70 Menschen sterben. Israeliten diesmal, nicht Philister. Und dann wurde die Bundeslade schnell noch weitergebracht. Nach Kirjat Jearim ins Haus von Abinadab, steht da. Und die stand ungefähr 100 Jahre dort, also echt eine lange Zeit, bis David König wurde. David hat Jerusalem erst von den Jebusitern erobert. Also das gehörte vorher noch gar nicht so richtig zum Reich und hat Jerusalem dann zu seiner Hauptstadt gemacht. Und das Erste, was er wollte, so ziemlich seine erste Amtshandlung in Jerusalem, in dieser Hauptstadt, war, dass er sich gesagt hat, so, jetzt müssen wir das auch zu einem religiösen Zentrum machen. Jetzt müssen wir auch zeigen, der Welt, aber auch innerhalb unseres Landes, dass das unsere Hauptstadt ist und dass Gott auch hier sein soll. Dass Gott in unserer Hauptstadt sein soll. Und deswegen wollten sie die Bundeslade jetzt nach Jerusalem bringen. Das war David am wichtigsten. Und in 1. Chronik 13 zieht David dann mit allen Israeliten, die sich versammelt hatten, nach Kirjat Jearim zu Abinadabs Haus. Und ich lese mal ein paar Verse vor. Ein Vers: Auf einem neuen, noch ungebrauchten Wagen, der von Usa und Achjo geführt wurde, holten sie die Lade von Gott dort weg. Kleiner Zwischeneinwurf. In Numeri, also 4. Mose 4, Vers 15, steht: Erst wenn Aaron und seine Söhne alle heiligen Geräte eingehüllt haben, es geht um den Umzug der Bundeslade, dann dürfen die Leviten der Sippe Kehat eintreten und alles wegtragen. Tragen, also mit den Händen. Wenn sie die unverhüllten heiligen Geräte berühren würden, müssten sie sterben. Ich zeige euch nochmal das Bild. Hier sind ja extra so eine Tragegriffe dran. Und die sind nicht dafür da, damit man das irgendwo hochhebt auf einen Wagen und es da hinstellt, sondern dass man die Bundeslade die ganze Zeit trägt. Ja, haben sie nicht gemacht. Die haben gedacht, wir holen so einen Lastkarren so und stellen die da drauf, einen neuen, unbenutzten, damit das auch nicht irgendwie komisch ist, aber es war trotzdem falsch. Und ich lese noch ein bisschen weiter. Unterwegs tanzten David und das ganze Volk mit ganzer Hingabe zu Ehren des Herrn. Sie sangen dazu unter Begleitung von Lauten und Harfen, Handpauken, Becken und Trompeten. Als sie zum Dreschplatz Kidons kamen, drohten die vor den Wagen gespannten Rinder auszubrechen. Usa griff nach der Lade, um sie festzuhalten. Da wurde der Herr zornig auf Usa, weil er die Lade angefasst hatte, und ließ ihn auf der Stelle sterben. David war wütend, weil der Herr ihn so aus dem Leben gerissen hatte. Darum heißt der Platz bis zum heutigen Tag Peretz Usa, also Usa-Riss. David bekam aufgrund dieses Vorfalls Angst vor Gott. Kann ich es denn noch wagen, die Lade zu mir zu holen? Fragte er sich. Deshalb ließ er sie erstmal nicht in die Davidsstadt bringen. Er leitete sie stattdessen um in das Haus Obed-Edoms, der aus Gat stammte. Dort blieb die Lade 3 Monate stehen. Der Herr aber segnete das Haus Obed-Edoms und alles, was ihm gehörte. Also die ganze Sache wurde nochmal unterbrochen. Davids Vorhaben, die Lade zu holen, wurde unterbrochen, weil er das Ganze erstmal total falsch angegangen ist. Er hat ein ganz wichtiges Detail vergessen, dass Gott ein Gesetz gemacht hat, dass man die tragen soll. Und allein weil er das nicht beherzigt hatte, musste jemand sterben. Dann hat David, so steht es in der Bibel, wohl noch einen Krieg mit den Philistern geführt, baute sich ein paar Häuser und bestimmte einen Platz, wo die Bundeslade dann hinkommen soll, ließ dort ein Zelt für sie aufschlagen und ließ sie dann 3 Monate später innerhalb von einem großen Fest nach Jerusalem holen, so wie Gott es wollte, also ohne Wagen, hat er extra nochmal gesagt, angeordnet, die soll getragen werden. Und jetzt gab es eine ganz große Party, weil alles geklappt hat. Gott war nicht nur theoretisch, sondern auch ganz sichtbar anwesend in Jerusalem durch diese Bundeslade. Und in 1. Chronik 16, ab Vers 7 steht jetzt, zu derselben Zeit gab David zum ersten Mal Asaf und seinen Brüdern den Auftrag, dem Herrn zu danken. Doppelpunkt. Dankt dem Herrn, ruft seinen Namen an, macht unter den Völkern seine Taten bekannt, singt ihm, Lob singt ihm, redet von all seinen Wundern, rühmt euch seines heiligen Namens. Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Fragt nach dem Herrn und nach seiner Macht, sucht sein Angesicht alle Zeit. Gedenkt an seine Wunder, die er getan hat, an seine Zeichen und die Urteile seines Mundes. David hat gesagt, sie sollen Lobpreis machen. Fragt nach dem Herrn und nach seiner Macht, sucht sein Angesicht alle Zeit. Diesen Vers, Vers 11, den habe ich mir ausgesucht als Kernvers für diese Predigt. Er ist eigentlich ganz einfach zu verstehen und trotzdem schwierig umzusetzen. Ich lese ihn noch einmal vor. 1. Chronik 16, Vers 11. Fragt nach dem Herrn und nach seiner Macht, sucht sein Angesicht alle Zeit. Lasst uns gemeinsam nachdenken, was dieser Vers für uns bedeuten kann. Warum er so wichtig ist und ja, warum er heute noch für uns relevant ist, warum er in der Bibel steht, warum er da seinen Platz hat. David hat viel falsch gemacht. Jetzt dichtet er ein neues Lobpreislied, beziehungsweise stellt auch manche Dinge zusammen, die er vielleicht schon früher geschrieben hat, gibt so die Theorie. Aber hier ist quasi ein Psalm abgedruckt, den er den Leuten gegeben hat, um ihn zu singen. Es geht um Gott, es geht um seinen Willen. Und es geht David nicht in erster Linie darum, dass die Bundeslade jetzt endlich in Jerusalem ist, sondern es geht ihm auch darum, das Ganze richtig zu machen. Gott Respekt und Ehre zu geben, Gott richtig zu behandeln, seine Gebote zu halten. Gott, Jahwe, soll wichtig sein für die Angesprochenen. Sie sollen sein Angesicht, seine Gegenwart, seine Nähe immer suchen. Das ist ein Imperativ, ein Befehl, eine Aufforderung. Fragt nach dem Herrn und nach seiner Macht. Sucht sein Angesicht alle Zeit. Was genau bedeutet diese Aufforderung? An wen ist sie gerichtet? Was hat das mit uns heute zu tun? Was hat das mit uns als ganzer Gemeinde zu tun oder mit jedem Einzelnen von uns? Darauf werde ich später nochmal genau zurückkommen. Damals in der Bibel hatten die Menschen eine ganz besondere Situation. Das war vor ungefähr 3000 Jahren, als David König wurde. Und sie hatten eine Massenveranstaltung mit vielen tausend Menschen ohne Probleme, mussten sich keine großen Sorgen machen, zumindest nicht hygienemäßig. Und sie hatten sich versammelt, um die Ankunft der Bundeslade zu feiern. Das Symbol der spürbaren und erlebbaren Gegenwart Gottes ist jetzt da. Und das war ja der erste gute Schritt. Also um Gottes Angesicht alle Zeit zu suchen, wie es in Vers 11 steht, war es auf jeden Fall die richtige Idee, die Bundeslade schon mal zu sich zu holen als Symbol. Mit einem riesigen Festzug wurde sie nach Jerusalem gebracht. Ich würde nicht sagen, dass das vergleichbar ist, aber mir hat das heute Morgen nochmal geholfen. Gestern und heute das Wetter. Ich finde, das macht so ein frohes, so ein weites Herz irgendwie. Vielleicht kennt ihr das, dass es euch auch so geht. Man atmet ein bisschen freier und man freut sich. Man hofft natürlich, dass es nicht wieder nochmal so kalt und eklig wird. Das hat mir nochmal geholfen, so zu denken, wie haben sich die Leute damals gefühlt, als die Bundeslade da war. Die konnten aufatmen. Es ist eine neue Zeit angebrochen. Gott ist jetzt da in seiner, oder durch seine Bundeslade, oder das ist das Zeichen dafür zumindest. Das ist was Gutes und man kann sich freuen, wie wenn die Sonne morgens scheint nach einer ekligen, nassen, kalten Zeit. Die Leute sind aus dem ganzen Reich gekommen, um diesen Moment zu feiern, dass die Bundeslade da ist. Sie feierten Gottes Nähe. Gott wollte bei den Menschen sein. Er wurde natürlich nicht auf diesen Kasten aus Gold begrenzt, aber erst durch diesen Einzug zeigten die Menschen auch nochmal ganz plastisch, dass sie Gott bei sich haben wollten. Und da Gott im Mittelpunkt der Party stand, ging es auch die ganze Zeit um ihn. David beauftragte die Geistlichen, die Theologen, auch Leviten genannt, sich ab jetzt immer um den Gottesdienst zu kümmern, der mindestens zweimal am Tag stattfinden soll. Und David selbst wurde zum DJ, er hat die Musik bestimmt, er hat sie selber geschrieben. Und das muss eine gute Stimmung gewesen sein. Und als Verantwortlichen für diesen Gottesdienst oder generell für die Gottesdienste bestimmte er Asaf und gab ihm und allen anderen Leuten, den Leviten, den Auftrag, den ich am Anfang vorgelesen habe. Ein Imperativ, der nicht nur einmalig zu verstehen war. Ihr sollt jetzt einmal Gott loben, ihr sollt einmal nach ihm fragen und sein Angesicht suchen, sondern das gilt ab diesem Moment für immer. Dankt dem Herrn, singt ihm, redet von seinen Wundern, freut euch über Gott, fragt nach dem Herrn und nach seiner Macht, sucht sein Angesicht alle Zeit. Das war jetzt ihr Job. Daniel hat es vorhin gesagt, geistliche Gewohnheiten. Und ich finde es gut, da immer wieder dran zu denken. Vielleicht seid ihr gerade dabei, eine neue Gewohnheit zu etablieren. Vielleicht habt ihr euch noch nicht durchringen können oder ihr müsst noch gucken, wo das in euren Alltag reinpasst. Aber so eine geistliche Gewohnheit, so eine Regelmäßigkeit, etwas, was man ständig macht, immer wieder, das hilft. Und wenn man immer wieder auch den Inhalt vor Augen hat, dann kann einem die Form, die sich ein bisschen einpendelt, die ein bisschen automatisch wird, kann einem dabei helfen, immer wieder auch den Inhalt zu haben für sich. Diese Menschen haben das jeden Tag gemacht, ständig, immer wieder. Sie wurden dafür bezahlt, also sie hatten wirklich viel Zeit dafür, für Gott zu singen, sich für Gott zu interessieren, nach ihm zu fragen. Aber wie, frage ich, wie fragst du nach dem Herrn und nach seiner Macht? Wie kann ich alle Zeit, also stets und ständig, sein Angesicht, seine Nähe suchen? Wie sollen wir das schaffen? Kann man sich dafür einen Plan machen oder nachts aufstehen, um Gott zu singen, voller Dankbarkeit und Freude? Können wir uns gegenseitig an seine Wunder erinnern, die er getan hat? Also egal, was wir tun und egal, welche Ideen wir im Konkreten haben, wichtig ist, dass wir das Ganze gerne tun und aus Überzeugung tun. Nicht in erster Linie aus Pflichtbewusstsein, das kann mal auch eine Motivation sein, um eine Gewohnheit weiterzuführen, aber das sollte nicht die generelle Motivation sein, sondern ich möchte nach Gott fragen, weil es mir wichtig ist, weil er mir wichtig ist und weil ich weiß, dass es das einzig Sinnvolle ist. Es geht also nicht um die Regeln, die man befolgt, vor allem bei uns, wo, ja, ich sag mal, das Gesetz von Mose oder so sowieso weniger das Bindende ist, wo man sich eins zu eins nachhalten muss. Das war damals ja noch ganz anders. Es geht ums Herz. Wenn wir mit Gott Zeit verbringen, weil wir das wollen und natürlich auch, weil er sich das wünscht, dann freut Gott sich auf jeden Fall darüber. Und ich möchte mir mit euch die einzelnen Teile dieses einen Verses, 1. Chronik 16, Vers 11, noch einmal genau angucken. Ups, fragt nach dem Herrn. Ich kann nach jemandem fragen, indem ich mich bei anderen über ihn erkundige. Das ist voll okay. Wir können nach Gott fragen, indem wir Christen fragen, was sie über Gott wissen, was sie mit Gott schon erlebt haben. Aber Gott hat uns auch die Bibel gegeben, sein Wort. Wir können nach Gott fragen, indem wir die Bibel lesen, indem wir im Gebet mit ihm reden oder auch mal zuhören, wie das konkret aussieht. Kann ganz verschieden sein. Darum ging es zum Beispiel am Freitagabend bei 20 Up, in seinem jungen Erwachsenentreffen. Welche Möglichkeiten wir haben, Gott zu hören, welche Möglichkeiten Gott hat, zu uns zu sprechen. Das ist ja sehr vielfältig. Durch Gebet und durch gerade auch die Bibel, wo so viel drinsteht, können wir seinen Willen erfahren. Wir können erfahren, was Gott vorhat mit dieser Welt, mit unserer Zukunft. Und das meint, dass wir grundsätzlich in unserem ganzen Leben unsere Prioritäten nach dem ausrichten, was Gott wichtig ist. Unsere Werte, unsere Entscheidungen an dem orientieren, was die Bibel sagt, was Gott wichtig ist. Fragt nach dem Herrn. Was heißt dann der zweite Punkt? Nach seiner Macht fragen. Macht bedeutet einiges. Gottes Kraft und Stärke, Gottes Möglichkeiten, Gottes Wissen. Vieles, was unsere Macht übersteigt. Gott steht über dem, was wir können, was wir verstehen, was wir uns vorstellen können. Nach seiner Macht fragen bedeutet also, würde ich mal so formulieren, dass wir offen sind für Gottes Wirken. Für Dinge, die wir nicht verstehen, auch für Übernatürliches, für Wunder. Gott wirkt auch heute. Wir können ihm vertrauen, dass er alles in der Hand hat. Und nur, wenn wir auch sein Handeln erwarten, dann sind wir wirklich realistisch. Wir dürfen immer wieder nach Gottes Macht fragen und wir dürfen erwarten, dass wir ihn in unserem Leben erleben. Sucht sein Angesicht alle Zeit. Das Angesicht, das Gesicht von jemandem, das sehe ich nur, wenn ich ihm relativ nahe komme. Also ich sehe jetzt die Gesichter oder die Hälfte von euren Gesichtern, von jedem von euch hier, außer online. Aber wenn man sich so richtig nahe kommt, wenn man im privaten Kontext auch keine Maske auf hat, dann sieht man die Augenfarbe und wie lang die Wimpern sind und ob jemand Sommersprossen hat oder auch Pickel oder all so eine Details sieht man bei dem anderen. Und darum geht es. Sucht sein Angesicht. Je näher ich rankomme, desto mehr Details sehe ich und desto besser lerne ich mein Gegenüber auch irgendwie kennen. Ich kann mein Gegenüber besser einschätzen, ich kann die Mimik besser interpretieren, Emotionen besser einordnen. Und das ist bei Gott auch so. Durch Nähe, durch Gemeinschaft lernen wir ihn besser kennen. Gottes Charakter ist sehr vielseitig. Er zeigt sich in der ganzen Bibel als liebevoller Gott, als der, der treu bleibt, selbst wenn wir untreu sind. Als der Schöpfer von Himmel und Erde und von jedem einzelnen Menschen. Jeden von uns hat er sich perfekt ausgedacht. Aber Gott kann auch traurig, enttäuscht oder wütend sein. Zum Beispiel, wenn wir Menschen schlecht miteinander umgehen. Noch viele andere Sachen stehen über Gott in der Bibel. Und das alles können wir besonders gut dann kennenlernen. Wir können ihn besonders gut kennenlernen, wenn wir ihm ganz nah sind. Und ja, wie Gott ist und was er sich auch in konkreten Situationen für unser Leben vorstellt, das können wir lernen. Ihn in den Alltag mitnehmen und immer wieder nachdenken, was würde er in diesem Moment tun? Wie würde Gott sich entscheiden? Nähe entsteht weder in einer menschlichen Beziehung, in einer Freundschaft, in einer Ehe, noch in der Beziehung mit Gott, nur dadurch, dass man vor jedem Essen eine Minute miteinander redet oder einen Monolog hält. Nähe entsteht, wenn man Alltagsprobleme miteinander teilt, wenn man sich von schönen Momenten erzählt, wenn man Träume miteinander bespricht. Also alles das, was einem gerade so einfällt, das, was einen in diesem Moment beschäftigt. Wenn wir Hobbys zusammen ausleben, wenn wir gemeinsam Liegestützen machen, wenn wir singen, wenn wir Brettspiele spielen oder kochen, wenn man sich vorliest, wenn man neue Plätze zusammen entdeckt, wenn man spazieren geht. Und bei all diesen Dingen möchte Gott auch dabei sein. Sport mit Gott oder auch ein Gebetsspaziergang kann eine gute Erfahrung und wenn man es öfter macht, auch eine gute Gewohnheit werden. Ich bin mehrere Monate lang, bevor wir unsere Tochter Jael hatten, morgens ziemlich regelmäßig etwas früher aufgestanden und bin so 10, manche auch 20 Minuten um das Feld gelaufen, also um den Pudding nennen wir das immer, da hinten raus Richtung Helmensen, weil da ganz oft ja die Pferde, die Kühe stehen. Und ich habe dann, also meine inspirierendste Begegnung war dann eigentlich nicht, dass ich irgendwelche krassen Gedanken von Gott hatte oder dass er zu mir gesprochen hat oder so, sondern was mich echt geprägt hat und was ich immer wieder genossen habe, war diese Kühe zu beobachten. Ich mag die Kühe, das sind tolle Tiere, die strahlen so eine Ruhe aus. Und irgendwie hat mir das gezeigt, wie kreativ Gott ist und wie er das Auge auch hat für Details oder für so eine Tiere, die da nur rumstehen und den ganzen Tag essen und verdauen und in den Magen und dann wieder hoch. Das ist doch total kreativ. Und dann war ich immer so begeistert von Gott und hatte dann einen guten Tag, weil ich direkt morgens irgendwie diese Ruhe, diese Stille hatte mit Gott und mit den Kühen. Alles Mögliche mit Gott in Verbindung setzen, auch sowas wie irgendwelche Tiere oder irgendwelche Situationen im Alltag und mit Gott darüber reden, das ist Nähe. Das alles ist sein Angesicht alle Zeit suchen. Fragt nach dem Herrn und nach seiner Macht, sucht sein Angesicht alle Zeit. Das war damals vor 3000 Jahren wichtig, als der Gottesdienst in Jerusalem so richtig losging. Und das ist auch heute noch wichtig. Heute, wenn wir sonntags Gottesdienst machen, aber auch wenn wir jeden Tag Gottesdienst machen, wenn Gott bei allem dabei ist. Wenn wir nach seinem Willen fragen, können wir in die richtige Richtung gehen und gute Entscheidungen treffen. Wenn wir nach seiner Macht fragen und mit Gott nichts unmöglich ist, dann können wir hoffnungs- und erwartungsvoll durchs Leben gehen. Wenn wir sein Angesicht, seine Nähe suchen, dann lernen wir Gott wirklich gut kennen. Dann werden wir erfüllt von seiner Liebe, von seinem Frieden, von seiner Freude. Ich möchte uns alle ermutigen, bleibt dran an geistlichen Übungen, an Gewohnheiten, an vielleicht etwas anderem, was ihr euch mitgenommen habt aus den letzten Monaten oder was ihr euch mitgenommen habt von vorgestern aus der Bibellese oder von einem guten Gespräch mit einem Freund. Bleibt dran an dem, was ihr euch vornehmt, an dem, wo ihr denkt, das wäre gut zu etablieren. Sucht Gottes Nähe durch tägliches Gebet und Bibellesen. Ich will hier keinen Druck machen, aber ich merke, wie mir selber das weiterhilft und wie es gut ist, wenn ich das selber mehr schaffe. Fragt nach Gott in Gesprächen mit anderen Christen. Erwartet viel von Gott, wenn ihr sonntags zum Gottesdienst kommt. Gottes Nähe verändert. Der Blick in Gottes Angesicht kann meine Einstellung verändern. Deine Laune, deine Perspektive, wie du Probleme siehst, wie du dich selber siehst als Kind Gottes. Also es hat in alle Bereiche eine Auswirkung in deinem Leben, in meinem Leben. Sei wie David. Hol die Bundeslade, hol Gottes Gegenwart zu dir. Wir sind nicht nur bei Gott, sondern Gott ist auch bei uns. Gott lässt sich gerne einladen und wir dürfen erwarten, dass sich etwas verändert. Amen.